Deutschlandfunk Kultur Literatur.
In der Küche, Spüle, Arbeitsplatte, Abtropfgitter, Mülleimer, ein Radio.
Im Schwimmen nimmt der Körper im Regelfall keine bis kaum Flüssigkeit auf, unabhängig davon, wie trocken er ist. Ich kraule in Arbeit, du schmetterlingst in Geld.
Bananen 2,38, Haarmilch 1,89, Haferflocken gut und günstig 59 Cent.
Das G ist der tiefstliegende Buchstabe. Das G bringt uns aus uns selbst heraus um. Wer Stottern imitiert, nutzt das G. G, G, G.
Ich sage nie, ich gehe nach Hause. Ich sage, ich treffe noch eine Freundin, ich gehe noch was trinken, ich muss noch ein bisschen was lesen.
Ahnungen, Klammer auf, Millennials, Klammer zu.
Im Eigentlichen hieß Glück im frühen 21. Jahrhundert, Begegnungen mit der Wirklichkeit zu vermeiden.
Geronimo läuft durch Charlottenburg. Die Burg und ich ein Ritter. Charlotte, dich lieb ich und will dich befreien.
Aber ist ein Wort für die Schneeschmelze auf Feldern. Man sagt, es wird aber, wenn der Samt nicht mehr weiß auf den Feldern beharrt. Hashtag Liquid Reality. Hashtag Drowning.
Der Traum vom literarischen Ruhm. Schriftstellernachwuchs auf dem Berliner Open Mic von Corinne Orlowski.
Mein Name ist Katharina Schultens, ich leite das Haus für Poesie. Wir veranstalten den Open Mic und man kann sich ja durchaus fragen, warum veranstaltet ein Haus für Poesie einen Wettbewerb, bei dem es dann doch meist vorrangig um die Prosa geht oder in dem die Prosa überwiegt? Und wie finden das eigentlich Poesieveranstalterinnen, dass da plötzlich 500 Leute sitzen, ohne dass man wirklich großen Aufwand in der Werbung betreiben müsste, wenn es ungleich schwieriger ist, dieselbe Anzahl an Menschen für eine Poesieveranstaltung in ein Haus zu bekommen? Es ist eigentlich ganz einfach, denn die Verbindung liegt darin, wie wir im Haus für Poesie uns Texten nähern. Und ich glaube, das ist auch im Wettbewerb deutlich geworden. Der Open Mic ist kein Wettbewerb, bei dem es darum geht, ein Spektakel um des Spektakels willen zu veranstalten, sondern es geht um die Texte. Und es ist auch kein Wettbewerb, für den es, finde ich, einen typischen Text gibt.
Zum 30. Mal findet der Open Mic statt, der wichtigste Wettbewerb für die deutsche Nachwuchsliteratur. Längst ist er über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Ein Pflichttermin für Agentinnen, Verleger und Lektorinnen. Sie sind auch in diesem Jahr alle in den Heimathafen Neukölln gekommen, weil es hier etwas zu entdecken gibt, das heiß begehrt ist. Neue literarische Stimmen. Der Saal im Gründerzeitbau mitten in Berlin ist in warmes Licht getaucht. Eine Diskokugel an der Decke glitzert silbern. Die Jury hat entschieden. Nadja Küchenmeister steht neben ihren Mitjurorinnen Madame Nielsen und Josanna Gase, schaut ins Publikum und tritt ans Pult.
Es mag den Anschein gehabt haben, dass wir immer, wenn wir unten verschwanden, einfach nur da saßen und Häppchen gegessen haben. Und wir haben Häppchen gegessen. Sehr viele Häppchen. Aber wir haben vor allem diskutiert und gestritten, freundschaftlich gestritten. Und wir haben entschieden, die drei Preise zu drei gleichberechtigten Preisen aufzuteilen. Niemand bekommt mehr, niemand bekommt weniger. Den ersten Preisträger verkünde jetzt ich.
Die Lyrikerin Nadja Küchenmeister faltet ihren Zettel auseinander. Im Saal knistert die Luft vor Spannung. Aber stopp! Bevor wir erfahren, wer den 30. Open Mic 2022 gewinnt, sollten wir zuerst klären, was es eigentlich zu gewinnen gibt.
Also der Open Mic war für uns schon immer ein wichtiger Gradmesser und gleichzeitig so eine Goldgrube, wo man junge Autoren kennenlernen konnte.
Ja, man kann halt so ein Stimmungsbild im Open Mic erkennen, was passiert eigentlich gerade in der jungen Literatur.
Dann lief da einfach mal der Literaturbetrieb rum. Man kommt dann so rein und denkt so, ah, okay, verstehe.
Talentbühne, Türöffner, Karrieresprungbrett, Literaturbetriebszulieferdienst oder eben Gradmesser, Goldgrube oder Stimmungsbild. Der Open Mic ist schon ziemlich einzigartig. Hier werden keine marktgerecht frisierten Erzählweisen und Formen dargeboten. Viel eher ist der Open Mic ein Marktplatz, auf dem neue Tendenzen der Gegenwartsliteratur ausgelotet werden können. Was bewegt gerade junge Menschen, die schreiben? Nadja Küchenmeister.
der Open Mic hat einfach auch eine Geschichte. Das heißt, es gibt Autorinnen und Autoren, die haben diesen Wettbewerb gewonnen und Jahre später sieht man, was aus ihnen geworden ist. Auf diese Weise beweisen sich Autorinnen und Autoren und auf diese Weise beweisen sich auch Wettbewerbe. Und das entscheidet darüber, ob ein Wettbewerb auf lange Sicht ein gewisses Renommee erhält. Und der Open Mic hat dieses Renommee.
Viele Autorinnen und Autoren, die heute feste Größen im Literaturbetrieb sind, haben ihre Karriere beim Open Mic gestartet. Karen Duwe, Julia Frank, Lucy Fricke, Juan Guse, Björn Kulig, Theresia Mora, Tilman Ramstedt, Katrin Rögler, David Wagner.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Katharina Schultens. Ich leite seit September das Haus für Poesie. Wir veranstalten den 30. Open Mic. Wir sind jetzt im Rahmenprogramm. Der Wettbewerb beginnt ja morgen.
Es ist Freitag, ein kalter Novembertag in Berlin. Der erste Schnee ist gefallen. Den Auftakt beim Open Mic machen traditionell die Ehemaligen. Sie stellen ihre frisch erschienenen Bücher vor. Da kommen dieses Jahr 10 Kandidaten in Frage. 3 nehmen mit ihren Verlagslektoren auf der Bühne Platz. Rudi Nuss, Jade Jasmin Önder und Katrin Pitz. Sie berichten von der Aufregung vorab und den Kontakten, die sie durch den Wettbewerb haben knüpfen können. Jade erzählt, dass sie damals in einer Schreibkrise war. Mit ihren Theaterstücken kam sie nicht voran, also versuchte sie sich an Prosa-Miniaturen.
Der Open Mic ist für mich ein Kuriosum gewesen, bei dem ich mich nie getraut habe, mich zu bewerben. Und schon während des Studiums haben sich immer alle da beworben und es war für mich so unerreichbar. Ich habe mich auch nie beworben. Und dann bewarb ich mich aber dann 2018 und wurde dann eingeladen. Das war für mich einfach total, ja, überwältigend.
Jade gewinnt den Wettbewerb. 4 Jahre später hält sie ihr erstes Buch in den Händen. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ein vielbeachtetes Debüt. Ihr Lektor Jan Falk war damals sofort von der Wahrheit ihres Textes gebannt, ja gar schockverliebt.
Ich kann mich da noch relativ gut dran erinnern, weil es tatsächlich diese Vorjury-Situation war. Und das ist ja immer so eine Aufgabe, die einfach total interessant ist, weil man nicht weiß, was passiert. Und das ist dann so ein Warten auf die Texte, die einen in irgendeiner Weise dann vielleicht so anknipsen, würde ich sagen. Ne? Und das ist natürlich auch in dem Augenblick, wo man dann... Oh. Ist nicht mein Telefon, nein. Ist ein Autor, Thomas Plätzinger. Ich könnte auch rangehen.
War er nicht auch mal beim Open Mic?
Das passiert schlecht immer als Lektor. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so.
Ihr zusammengekommen seid.
Nein, es war, also das kann ich jetzt ganz entschieden sagen, als dann klar war, dieses Manuskript ist praktisch dann in irgendeiner Form da. Da wollte ich es natürlich unbedingt machen.
Vielleicht also nimmt an diesem Wochenende ja auch wieder eine Autorinnenkarriere ihren Anfang. Haben Jade und Jan noch Tipps für die Finalistinnen der kommenden Tage?
Also ich muss ausgeschlafen sein, wenn sowas ansteht und am besten habe ich keinen Alkohol getrunken am Abend vorher. Baden ist super. Verbündete finden auch.
Jan, du wolltest noch was sagen. Hast du noch den Megatipp?
Ich hab noch einen Tipp. Ihr solltet euer Telefon ausstellen.
In diesem Jahr sind über 500 Einsendungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Südkorea, Tschechien, Dänemark, Belgien und Rumänien eingegangen. 7 LektorInnen haben den riesigen Textberg abgetragen und schicken 17 Finalistinnen ins Rennen. Sie treten entweder mit Lyrik oder Prosa an. Damit die Vorjury bei der Auswahl keine voreiligen Schlüsse zieht, werden die Texte anonymisiert. Es gibt also keine Hinweise auf Geschlecht oder Herkunft. Das hat viele Vorteile, findet Anna Humbert, Lektorin im Rowohlt Verlag.
Meistens kriege ich, auch wenn wir zum Beispiel Manuskripte von Agenturen zugeschickt bekommen, schon Exposés. Also ich weiß in etwa, auf was ich mich einlasse, wenn ich einen Text beginne zu lesen. Das war hier gar nicht der Fall und das ist eigentlich ideal, um sich wirklich auf den Text einzulassen.
Die Vorjury ist überrascht, wer tatsächlich hinter diesem oder jenem Text steckt. Unweigerlich hat sie sich ja doch vorab Gedanken gemacht. Hans-Jürgen Balmes vom S. Fischer Verlag.
Also man hat ja da manchmal schon Ideen, das ist eher ein Mann und das ist eher eine Frau. Bei Schattenimpulse von dem Felix Reinhuber hätte ich eher auf eine Frau getippt. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber das hängt damit zusammen, dass es so eine schwebende Lyrismen sind, die mich eher an jetzt ja an Autorinnen erinnert hat. Ich erwähne es auch nur deshalb, um zu sagen, dass ich in dem Fall wirklich überrascht war, dass man natürlich beim Lesen unwillkürlich Assoziationen hat, die vermutlich vollkommen auf Klischees nachher hinauslaufen.
Für mich war es erstmal wichtig, überhaupt so einen eigenen Ton oder eine eigene Stimme zu entdecken, also etwas zu lesen, was vielleicht noch nicht so allgegenwärtig ist. Und an dieser Stimme kann man ja arbeiten, also sowohl inhaltlich als auch formal. Jeder lyrische Text war anders und ich habe mich immer gefragt, wer ist die Person, die dahinter steht und wie wird dieser Text gelesen?
Andrea Schmidt arbeitet seit 17 Jahren im Verlagshaus Berlin. Sie freut sich, dass sie durch den Open Mic ihre Vorstellungen von Lyrik noch einmal mit dem Zeitgeist abgleichen kann. Denn hier bekommen eben keine Profis eine Bühne. Die AutorInnen dürfen nicht älter als 35 sein und noch kein Buch veröffentlicht haben. Samstag, erster Wettbewerbstag. In dicke Jacken gehüllt sammeln sich die Finalistinnen im lichtdurchfluteten Foyer des Heimathafens. Zunächst muss die Lesereihenfolge ermittelt werden. Organisatorin Saskia Watzecher hält eine hölzerne Kiste in die Höhe und erklärt den Ablauf.
Ja, genau. Eigentlich kein großes Hexenwerk. Und Rudi ruft euch auf.
Der Kühlschrank brummt, das Foyer summt.
Wir fangen an mit Martin Baumeister.
Die Stimmung ist wie vor einer wichtigen Prüfung, vorfreudig nervös.
Fünf? Also ich habe die Nummer 5.
Nummer 5. Die Nummer 5, Martin Baumeister, liest heute.
In alphabetischer Reihenfolge treten die TeilnehmerInnen nach vorne und ziehen einen Zettel aus dem Kästchen.
Annegret Liebold, Nummer 14.
Ist das heute?
Ist leider morgen.
Okay. Die 1 ist noch im Rennen, oder?
Die 1 ist noch im Rennen.
Nun bleibt noch die Frage, im Stehen oder im Sitzen vorlesen?
Greta Maria Pichler.
Nickende Köpfe, lächelnde Gesichter, ein vorsichtiges Kennenlernen.
Nee, aber wenn die Eins noch nicht gezogen wurde, bleibt sie immer noch über. Und dann ist es immer wahrscheinlicher, dass man sie kriegt.
Ruth Maria Thomas.
Die Eins.
Die Eins.
Juhu. Seid ihr zufrieden mit eurer Startnummer?
Nein.
Mittel,
wir sind hier alle am Sonntagmorgen erst, also müssen wir unsere Aufregung noch ein bisschen aufschieben.
Wie war es jetzt zu ziehen und wie geht's euch?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit meiner Nummer.
Das wäre ich auch an deiner Stelle. Ich bin als erstes dran. Aber dann ist es auf jeden Fall vorbei und ich kann die anderen Texte genießen.
Darf ich euch auch kurz unterbrechen und fragen, wie es jetzt war, so zu ziehen?
Auch bei mir waren nur noch 2 Zettel drin, 50-50. Und ich fand es jetzt nicht so dramatisch.
Bist du aufgeregt?
Ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, aber nicht so, dass es unerträglich ist.
Bei mir ja schon. Ja, es war sehr aufregend, als erstes zu ziehen, aber das ist auch toll, weil ich heute um 16 Uhr lese und das ist, ich glaube, ungefähr mein Lieblingsplatz.
Ich habe vorher gesagt, ich werde nicht in Poesie oder Prosa oder überhaupt identifizieren. Ich will die Texte so weit wie möglich ins Offene halten und behalten. Aber ich merke schon, dass meine Erfahrung mit Lesungen und die Kultur, in der ich eingelebt und eingelesen bin, ist schon in mir im Gange. Ich versuche nur, mir das bewusst zu sein, sodass es nicht vorurteilen, sondern jetzt urteilen, Erfahrungsurteilen und nicht vorurteilen.
Ich freue mich am meisten darauf, jungen Menschen zuhören zu dürfen, die mit Leidenschaft sich dem literarischen Schreiben widmen, die an Literatur glauben, die ihren Weg in der Literatur sehen, zumindest jetzt. Es gibt eine große Konkurrenz durch verschiedene Medien und trotzdem bleibt die Literatur etwas, das wir brauchen. Und dass junge Menschen diese Literatur nutzen, um sich der Welt zu zeigen, darauf freue ich mich.
Der Saal ist mittlerweile voll besetzt. Madame Nielsen und Nadja Küchenmeister nehmen an der Seite von Susanna Gase am Jurytisch Platz. Sie greifen zur Thermoskanne mit Kaffee, rücken die ausgedruckten Texte voller Bleistiftnotizen zurecht.
Man kann, was so einen Wettbewerb angeht, nicht mit konkreten Erwartungen herangehen. Denn das hieße ja, man legte einen Maßstab an. Aber bei der Vielfalt literarischer Ausdrucksmöglichkeiten, welcher Maßstab wäre das?
Ich wollte nichts erwarten, weil wofür sollte ich etwas erwarten vorher? Und dann habe ich jetzt die Anthologie mit den von der Vorjury ausgewählten Texten gelesen, sorgfältig, langsam. Und für mich glaube ich letzten Endes, dass die Texten sind das Wichtigste. Also wie die Autoren die Texten performen, wird mich natürlich beeindrucken. Und das ist auch spannend, dass vielleicht entfalten die Texten sich noch mehr.
Eigentlich geht es ja nicht um Gewinn und ich habe wahnsinnig Respekt vor allen Autorinnen und Autoren, die jetzt gleich und morgen lesen werden. Das ist eine sehr, sehr schöne Aufregung, die ich mit euch allen teilen möchte. So, jetzt geht's aber erstmal richtig los und zwar mit dem allerersten Block. Viel Spaß.
Die Bühne ist so gut wie leer. Auf ihr stehen nur ein breiter, mit schwarzem Stoff bezogener Tisch und ein Stehpult. Im Hintergrund leuchtet ein Screen mit dem Open-Mic-Logo, gelb auf türkisem Grund. Vorjurorin Anna Humbert hat den Text von Ruth Maria Thomas ausgesucht. Gemeinsam steigen sie die Stufen zur Bühne hoch.
Willkommen zum ersten Block. In Ruth Maria Thomas Text »Warm, sauber, satt« folgen wir einer Sozialarbeiterin, die in einer Unterkunft für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete arbeitet. Die Autorin, Jahrgang 1993, ist Sozialarbeiterin und war in der Jugendhilfe tätig. Seit 2019 studiert sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und ist Mitgründerin des erotischen Literaturmagazins Hot Topic. Hier kommt ihre Geschichte. Viel Spaß.
Vielen, vielen Dank.
Ruth hat sich an den Tisch gesetzt. Das Licht geht aus. Spot aufs Stehpult. Und Ruth sitzt im Dunkeln.
Okay. Ah. Gut. Dankeschön. Puh. Und ich sitze auf dem Zeugenstuhl im Gerichtssaal und der Richter sagt, erzählen Sie mal. Und ich atme dreimal aus und kann immer noch nichts sagen. Und der Richter, erzählen Sie mal. Und ich, es fühlt sich nicht so leicht an. Und er runzelt die Stirn, das ist ja schließlich Ihre Arbeit. Ihre Arbeit ist das ja schließlich, da müssen Sie doch. Und ich, nein, nein, ich habe gekündigt. Ich sitze Gregor gegenüber und trinke einen Schluck Bier und dann die ganze Flasche und sage es wieder und wieder und wieder, gekündigt, gekündigt, gekündigt. Und Gregor sagt, was nicht geht, geht nicht. Und ich nicke und schweige und das Bier wird warm in meinem Bauch und die Sonne scheint und die Bierbank kippelt ein bisschen und auf dem Plastikpavillon Regentropfen. Und P schreit bei jedem Regentropfen. Und ich will den Krankenwagen rufen, aber Katrin sagt, nein, wir sind nur zu zweit. Nachts nur zu zweit und es regnet und P schreit in seinem Zimmer und P hat Angst und ich habe Angst und will den Krankenwagen rufen und Katrin sagt nein und Katrin sagt, da kann man nichts machen, kann man da nichts machen, solange es regnet und ich frage, ob es da nicht eine Medizin oder so und Katrin runzelt die Stirn, eine Medizin gegen Regen? Und ich lehne mit Felix an der Hauswand. Radler und alles okay. Wir wollen was essen und Felix fragt, Schnitzel im Kanal? Und ich schüttel den Kopf und sage, dort gehe ich nicht mehr hin. Und Felix fragt, warum? Und ich erzähle von M und sage sowas wie professionelle Distanz und Felix runzelt die Stirn und fragt, wie sieht M aus? Und ich frage, warum? Was ist passiert? Und er sagt, ist M groß und dünn? Ja. So Cappy und an den Ohren viel Bling Bling? Ja. Hübsches Gesicht, aber mega fertig, Wangen eingefallen, dies, das? Ja. Okay, dann erzähle ich lieber nicht. Okay, also der hat da vertickt oder so, kam an die Tische und der Wirt schien Bescheid zu wissen, aber dann irgendwas eskaliert, auf jeden Fall stark und der Wirt ihm so voll auf die Fresse, voll auf die Fresse, Blut ohne Ende.
Es hat Formalanleihen eines Prosagedichts, könnte man fast sagen. Es arbeitet mit grafischen Einschüben, mit Auslassungen, mit Sprüngen. Es gibt großen Anteil an dialogischem zwischen den Figuren, aber auch Zum Beispiel gibt es eine Erzählebene, die sich vor einem Gericht abspielt. Es springt hin und her und ist trotzdem uns formal sehr gut gearbeitet und sehr treffsicher. Und es hat mich emotional sehr stark bewegt, weil das eine so wichtige Perspektive ist auf die Person in unserer Gesellschaft, die wir leider doch etwas zu schnell vergessen, weil sie tatsächlich nicht in unserem Blick sind, in unserem Alltäglichen.
A war 3 Jahre hier. 3 Jahre in der Inobhutnahmeeinrichtung. Das ist der Sachgebietsleitung egal. Die Sachgebietsleitung weiß schon, dass die Inobhutnahme eigentlich für maximal 2 Wochen gedacht ist. Du weißt, dass das nicht Realität ist. Also warum kein Abschiedsfest? Bist du fertig? Bin bald fertig mit der Scheiße hier. Beim ersten Mal waren sie zu 6. Salim nur 12. Emma hat ihn mit zu der kleinen Lichtung am See genommen. Mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle und dann laufen. Die geteerte Straße wird zu einem Waldweg. Im Sommer riecht es nach Forsythie, verwesungssüßlich.
Der Wecker klingelt. Die Zeit ist um. Jede und jeder hat beim Open Mic nur 15 Minuten, sich und seinen Text zu präsentieren.
Dankeschön.
Dass Ruth ihren Text nicht zu Ende lesen konnte, hat aber keine Auswirkung auf die Entscheidung der Jury.
Ja, also es war natürlich eine sehr emotionale Lesung, weil mir der Text sehr am Herzen liegt und ich habe mich aber sehr gefreut, dass diesem Text so eine große Bühne und so ein großes Publikum irgendwie zuteil werden konnte und das war sehr, sehr besonders und ja, hat mich sehr berührt.
Mein Name ist Martin Baumeister und mit dem Open Mic verbinde ich sehr, sehr, sehr viel Aufregung vorher und dann jetzt gerade sehr viel Spaß auf der Bühne tatsächlich. Das war super, das hat mir gut gefallen.
Im Eigenleben des Geschirrs die Unabhängigkeit der Poesie zu entdecken, so könnte das Programm des nun folgenden Gedichtzyklus die Meldungen des Tages von Martin Baumeister lauten. Es geht um die Metamorphose des Ungespülten, die sprachlich nur eingefangen werden kann, wenn die Sprache selbst dynamisch wird, es kahlauert zwischen den Sprachen, es reimt sich Amnestie auf Amnesie. Spülen Sie mit.
Vielen Dank. Geschirr trumpft auf, eingetrocknete Tomatensoße, es apfelt. Schalen Schimmel überzogen, weiche Pfirsich heute nicht. Die Nudelreste verhärtet und Geschirr türmt auch. Und sie trägt die Aschenbecher in der Hand, aus deren Kippenpilze wachsen. Noch dem Kater erwachsen wir, langsam unserem Dämmer, der im Mülleimer stiebt, eine Wolke auflässt. Aus der Schlitzorte Graphotophie, die sie zeigt, rot, ein Filet. Denk an, wir vergaßen gestern Nacht. Heut geht Amnestie mit Amnesie und die wir blieben, adeln auf uns hernieder.
Martin bewirbt sich schon seit 2017 jedes Jahr. Jetzt hat es endlich geklappt. Mit einem Text, der als avancierte lyrische Fingerübung daherkommt, mit Zeilenumbrüchen und ungewöhnlicher Interpunktion.
Sehr oft abgelehnt worden. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es klappt irgendwie. Ich habe tatsächlich die E-Mail die Bestätigungs-E-Mail für eine Phishing-E-Mail gehalten erst. Es hat ein bisschen gebraucht irgendwie, bis das gesagt ist.
Martin war im Stapel von Vorjuror Hans Balmes, der an diesem Wochenende leider nicht persönlich dabei sein konnte.
Da waren noch mehr gute Leute in dem Stapel, muss ich sagen. Bei vielen Manuskripten hat man herausgefunden, die ersten 2 Gedichte sind ja ganz toll. Aber dann kommt 8 Seiten Wüste. So dass man dann irgendwie leider mal von den ersten Seiten geneigt, Ja zu sagen. Und dann, was es diesmal ein paar Mal gab, was mir gut gefallen hat, sind Autoren, die eigentlich schon wissen, was sie wollen. Also die sich selber ein Bild gemacht haben von ihrem eigenen Ansatz und auch davon, wie der zur Welt steht. Also einer dieser Texte werden wir hören von Clara Cosima Wolf, Speicherzyklus. Da geht es um zwei Themen, die papierverarbeitenden Wespen und Bienen, die ihre Nester aus quasi Zellulose Papier bauen und der Disintegration von Papier, dem Verstummen, Schweigen und der Demenz. Und das hat mich wirklich beeindruckt und Der Text war gleich auf dem Ja-Stapel.
Papier, Demenz, Bienen. Tief eingeschrieben in die Bienen ihr Wissensfliegen. Speichern Orte wie Honig, hökern königlich Bestäubungsschichten, dichten jedem Wabenwinkel flink Funktionen zu. Lagerungsstätte ihrer Schätze und Fresskammer wie Familienzimmer. Immer wieder sammeln die feinen Härchen auch Mikroplastikfasern, abgespaltene Altlasten, aber stecken vorwiegend Pollen in ihren Bienenstock.
Das Publikum hängt an Clara Cosima Wolfs Lippen. Was es nicht sehen kann, ihre Texte sind visuell komponiert. Sie enthalten Typus und Einzüge. Ein Gedicht hat die Form einer Wabe. Wissenschaftliche Definitionen bekommen in Claras Gedichten lyrische Rhythmen.
Temporal. Im Schläfenlappen schlafen labbrige Neuronen, die mal feuerten und steuerten, heute nur noch ungeheuerlich stürzen, zu Zellmüll zerfallen, ihren alltäglichen Aufgaben entmächtigt. Auf einmal machtlose Zellhaufen schaufeln sich also aufwärts, warten auf Abtransporte an Orte des Zelltods, Apoptose. Lose tosen sie aus ehemals lohnenswerten Netzwerken, merken sich ihre Struktur nicht mehr, mehren sich nicht, nichten sich im programmierten Suizid. Ein Zellfreitod, kein Einzelner, ein organisiert-organisches Massensterben. Flashmob-artige Kaskaden kugeln sich in einen kleinen Tod. Kaspasen, Kaspern nicht, proteolytische Enzyme, zynisch züngelnd, folgen ihrer todbringenden Bestimmung.
Der Open Mic ist ein Gradmesser, was in der jungen Generation im Moment verhandelt wird. Worüber schreiben sie? Sind es die Krisen der Welt? Kriege? Klima? Kapitalismus, Corona.
Es waren viele Themen, die eben gegenwärtig sind. Also Gender, Class, Race natürlich, klimapolitische Themen, die Rollenverteilung in der Gesellschaft. Und das fand ich super spannend, dass so eine sehr große Bandbreite aufgemacht wurde.
Die von der Vorjurorin Andrea Schmidt gelesene Lyrik bewegt sich thematisch sehr nah an den aktuellen Diskursen. Jakob Teich, Lektor vom Surkamp Verlag, zuckte bei mancher Prosa zurück.
Es gibt bestimmte Texte, bei denen würde ich behaupten, dass man da klar sagen kann, okay, die sind von weiblich gelesenen Personen verfasst worden, weil ich in meinem Stapel sehr überrascht war, dass es viel um sexualisierte Gewalt ging in eigentlich sozusagen jeglicher Couleur. Das Date, das ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil eine Person mehr will als die andere, bis hin zu Gewalt in der Familie. Also davon war ich sehr überrascht und das hat mich wirklich beschäftigt, weil es auch zum Teil Texte waren, bei denen ich so den Eindruck hatte, ich weiß nicht, ob der Rahmen, den der Open Mic bietet, tatsächlich der richtige für dieses Thema und die Bearbeitung dieses Themas in dieser Form ist.
In diesem Jahr sticht das Alltägliche heraus. Einkaufen, Partys, Reisen. Die Texte setzen sich mit der Wirklichkeit auseinander, reiben sich an der Gegenwart. Das Ich steckt oft in einer Identitätskrise. Da ist wenig Platz für Humor, aber auch erstaunlich wenig Dystopisches, bemerkt Anna Humbert.
Ja, absolut. Beides ist nachvollziehbar. Also einen humorvollen, treffsicheren Text zu schreiben, ist wahnsinnig schwierig. Also lustig zu sein, ist viel schwieriger als traurig zu sein, um es ganz platt banal auszudrücken. Und das hat man in den Texten schon gemerkt. Und was ich damit meinte, dystopische Texte, also das war etwas unbeholfen ausgedrückt, Texte, die wirklich rein fiktiv arbeiten und nicht nur unsere Gegenwart versuchen zu fiktionalisieren, zum Beispiel mithilfe von Science-Fiction-Elementen. Diese Form von Texten hatte ich auf meinem Stapel, glaube ich, gar nicht. Und das ist bei fast 100 Texten ja schon relativ aussagekräftig.
Mein Name ist Patrick Holzapfel. Und Schreiben ist für mich lebensnotwendig und eine Möglichkeit, dass ich mein Denken verlangsamen kann, was sonst viel zu schnell wäre.
Hier blubbert, brodelt, spritzt und geifert es ganz ordentlich in bester österreichischer Tradition über ein Thema, das nicht minder latent unsere Gegenwart durchdrängt, nämlich die Zerstörung der Natur sowie die Uneinsichtigkeit jener, die schuldtragend daran sind, ihr Beharren darauf, es nur gut gemeint zu haben, ja ihre Leugnung zu wissen, wie viel Wasser, sprich Natur, in ihnen selber eigentlich fließt, dass sie als Mensch sich doch so fest, so starr, beständig und solide vorkommen. Ein Text also ganz passend für die Gegenwart, fürs Zeitalter der menschgemachten Klimakrise. Doch um Deutung nicht noch weiter vorzugreifen, will ich das Gurgeln und das Sprechen hier nun besser jenem überlassen, der das weitaus kunstfertiger zu Wege bringt. Ich freue mich auf die Lesung von Patrick Holzapfel.
Danke.
Der Lektor David Frühauf vom Verlag Mattes und Seitz Berlin hat Gurgelgeräusche ausgewählt. Darin erzählt der Filmemacher und Kurator von einem älteren Mann, der keine Stimme mehr hat.
Alles begann mit Schluckbeschwerden. Nach üppigen Mahlzeiten neigte meine Speicheldrüse zur Geiferüberproduktion. Ich schmatzte auf dem Schleim herum und bekam ihn kaum herunter. Es roch etwas ranzig aus meinem Schlund. Ich schämte mich. Der Arzt verschrieb mir Salbeiblätter und Stabilisatoren für die Magenschleimhaut. Er sagte, dass er sich nicht sicher sei, ob ich einen Reizmagen oder eine entzündete Speiseröhre habe. Er hatte keine Ahnung. Dann verschrieb er mir eine Gurgelkur. Seitdem gurgle ich. 30 Jahre gurgeln, jeden Morgen und jeden Abend. Es hilft, ich lebe noch. Ich musste alles neu lernen. Man begreift die Dinge erst, wenn man beginnt zu sterben. So ist das, wenn man sein Leben mit der Politik vergeudet. Vergeudet, ja. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass das Gurgeln mit dem Gurren verwandt ist. Beide folgen dem Ruf der Gur, jener breiigen, erdigen, aus Gestein hervortretenden Flüssigkeit, die wiederum mit dem Gären, also dem schäumenden Aufbrausen, zusammenhängt. Es ist ein Urgeräusch aus dem Inneren des Seins. Lauscht man dem Gurgeln, hört man die im Körper wogenden Wellen. Man erahnt, dass wir, wie die gurrenden Tauben, aus Wasser bestehen. 50-80%, sagt die Wissenschaft. Es ist schwer zu verkraften, wie viel Wasser in uns fließt, da wir uns doch so fest vorkommen. Das G ist der tiefstliegende Buchstabe. Er klingt, als würde er uns in der Kehle stecken bleiben, als würde er uns direkt an die Gurgel gehen. Das G bringt uns aus uns selbst heraus um. Wer Stottern imitiert, nutzt das G. G, G, G. Der Buchstabe kommt so tief aus uns, dass sich das Zungenbein senken muss und wie ein nasser Lappen im Mund schwebt, wenn er an ihr vorbei in die Freiheit schallt. Das G ist die Gur des Körpers. Unsere Kehle ist ein alter Stein, aus dem dieser hilflose Laut fließt, wie eine letzte Erinnerung an den einstigen Zustand des Menschen. Ein flüssiger Zustand, aber bereits vertrocknet. Ein Nichtzustand. Wenn wir gurgeln, reißen wir durch die Zeit. Wir schaffen uns ab, wir gurgeln uns frei. Es darf nicht überraschen, dass die Geilheit, der Geschmack, die Grazie und Gott sich vom G wegöffnen. Es darf ebenso wenig überraschen, dass die Salivation mit der Salvation verwandt ist. Die Erlösung des Speichelflusses, das Schmelzen unserer inneren Gletscher, die herrliche Frühlingsluft eines speichelgereinigten Mundes. Ich habe das lange nicht mehr gefühlt. In mir bleibt alles stecken. Seit Jahren ist das so. Die Arbeit musste ich aufgeben. Es ziemt sich nicht zu gurgeln als Landwirtschaftsbeauftragter der Stadtregierung. Man kann nicht gurgeln in der Politik. Man hat zu schlucken. Ich habe viel geschluckt. Die Blicke misstrauischer Bauern, die Lügen bestechlicher Abgeordneter und vor allem meine eigene Moral. Die habe ich tief in mir vergraben. Dafür haben sie mir heute Blumen ans Bett gestellt. Ich gurgle und blicke dabei auf weiße Colors. Sie sind eher blass als weiß. Hätten sie mir wenigstens Gücke-Geranien oder Gücke-Gladiolen gebracht.
Ich habe das Gefühl, dass so sehr fluide mit Sprache auch umgegangen wird, dass mit Sprache gespielt wird, dass in der Sprache auch Grenzen verschwimmen. Und das fand ich sehr überraschend.
Die narrative und lyrischen Grenzen zerfließen in Greta Maria Pichlers Zyklus Salzwasser. Vorjurorin Andrea Schmidt hat die Südtirolerin ausgewählt. Jedem Gedicht ist eine Windstärke zugeteilt, von 0 Beaufort, Windstille, bis zu 9 Beaufort, Sturm. Sie sind quer auf der Buchseite der Open-Mic-Anthologie platziert.
Es geht ja viel so um Regelwerk, um Ordnungsprinzipien. Also sie benutzt so nautische Metaphern aus dem Segeln, Kommandos und setzt diesem Regelwerk eben auch die Metapher des Wassers gegenüber, das offene Meer, was fließt. Und vielleicht ist dieses Querformat auch, es lässt mehr fließen zu, möglicherweise, es schafft einen größeren Raum.
Zwei Beaufort leichte Brieße. Stilfragen. Für ein gänzliches Verständnis der Bewegung, fortbewegen, kommen, gehen, treiben, schweben, ist beim Schwimmen die Zusatzangabe des den Körper umgebenden Elements notwendig. Dieses gibt außerdem Aufschluss über eine der Beschreibung der Bewegung eventuell zugrunde liegende Emotion. Im Schwimmen nimmt der Körper im Regelfall keine bis kaum Flüssigkeit auf, unabhängig davon, wie trocken er ist. Ich kraule in Arbeit, du schmetterlingst in Geld.
Prosa und Lyrik verschwimmen auch auf besondere Weise bei Alexander Rudolphi. Hier gibt es keine Verse, aber Verdichtung. Er ist der älteste Teilnehmer, 34 Jahre alt und wurde auch von Andrea Schmidt ausgewählt.
Das war vor allem auch ein Text, der mich so von der Rhythmik und der Sprache sehr beeindruckt hat, weil das ein Text ist, der so in der Sprache anschwillt, einen Sog entwickelt, die LeserInnen mitreißt und irgendwann dann wieder abflaut. Und das ist so diese Metapher des Wassers, also der Schnee, der halt schmilzt und es gibt einen großen Sog von Wasser, der dann davonfließt und alles mit sich reißt.
Aber ist ein Wort für die Schneeschmelze auf Feldern. Man sagt, es wird aber, wenn der Samt nicht mehr weiß auf den Feldern beharrt, Hashtag Liquid Reality, Hashtag Drowning. Einer hat einmal gesagt, es sei bei dieser Art von Metallschutz, dass es rostet, sei dabei ganz normal, keine Beeinträchtigung entstünde. In der Auflösung lässt sich so etwas nicht sagen. Soweit der Schnee wegschmilzt, kann man unter allen Umständen hören und riechen, wie unter den Gittern und in den Schächten der Straßen möglicherweise Konflikte gurgeln, zu deren Wesen gehört es, sich unter einer reizbaren Schicht aus Metall zu verbergen, die rostet, beißen wir die Zähne zusammen.
Alexanders Gedichte haben einen Drive, aber er liest sie betont langsam, bedächtig. Aber werden ist ein Zustand des Übergangs. Er zählt aus der Perspektive eines Wirs. Schnee schmilzt, sinkt als Wasser in den Boden, bildet dort Ströme, bringt Veränderung.
Und ich habe diesen Text so gelesen als eine Befreiung aus Traditionen heraus, als eine Befreiung aus der Sprache der Väter und aus einem starren Korsett, was Sozialisation zum Beispiel auch sein kann. Und wie kommt man da raus? Also man muss sich mit der Sprache beschäftigen, man muss Sprache verändern, gegenwärtige Themen mit einfließen lassen. Und das ist ja auch schon wieder dieses Einfließen, ne? Also ich finde, das Wasser ist gerade in diesem Text eine ganz tolle Metapher, die auch die Veränderbarkeit von Sprache, von Denken, von gesellschaftspolitischen Themen und so, aber auch so ein bisschen Coming of Age mit einfließen lässt.
Wir beißen wie Schwestern die Zähne zusammen und tun so, als wäre das Husten und Gurgeln nur eine Möglichkeit von vielen bei einem so lückenhaften Körper. Wir liegen im rauen Teer der Dörfer, womit wir unseren Drang danach, uns zu vergiften, die Toilette hinabspülen. Alles redet hier Rinnsteine entlang in diesen Ein- und Ausschwellen in erbrochenen Sätzen gegen das Zerfließen der Sätze an, wenn es aber wird und versucht, sich an die Gitterstäbe im Teer zu klammern, die rosten vom Salz, um sich zu schützen gegen seine verflüssigten Grenzen, wie wir.
Und das war der erste Open-Mic-Tag. Danke an alle, die da waren. Wir sehen uns morgen um 11.30 Uhr, da geht's weiter. Ich freue mich auf euch.
Seit über 20 Jahren beschwert sich das Feuilleton über den Open-Mic, die Texte seien nicht gut genug für die Öffentlichkeit. Und ja, auch in diesem Jahr gibt es Qualitätsunterschiede, Schwächen. Aber man darf nicht vergessen, man hat es hier meist mit unlektorierten Texten zu tun. Und sie stammen von Schreibenden, die sich erproben und zum Teil noch nie vor Publikum gelesen haben.
Aber da muss etwas leuchten, etwas Eigenartiges und nicht nur very good made. Und das heißt auch, dass ich glaube, ich werde auch eher Preise geben an Texten, die auch eine Unperfektheit haben. Etwas, wo es noch Möglichkeiten gibt, wo es noch einen Weg weiter gibt. Ja, und ich will auch, dass, wenn es zum Beispiel ein Prosatext ist, dann muss in jedem Satz, jeder Seite muss gut sein. Es geht nicht nur, dass man merkt, das hier ist eigentlich Klischee, 10 Seiten Klischee, aber man braucht diese 10 Seiten Klischee, um das Plot aufzubauen. Das interessiert mich nicht. Das ist eher so Fernsehdramaturgie.
Madame Nielsen war überrascht von der Professionalität der Texte. Nur oft bleibe die Dringlichkeit auf der Strecke. Wo sind die erzählenswerten Geschichten? Wo bleibt der Wagemut, das Risiko? Und wo sind die schreibenden Bäcker und Handwerkerinnen? Auch in diesem Jahr keine Diversität jenseits des Geschlechts. Alle 17 sind weiß und akademisch gebildet.
Ich glaube, das größte Problem ist tüchtig sein. Dass ganz viele, merkt man, da, die haben viel Literaturwissenschaft und vor allem literarisches Schreiben studiert. Das heißt, dass es gibt Texte, die sehr gutes Handwerk ist. Aber gehe in Ikea dann. Oder also, das ist eine Ware dann.
Dennoch, der Reiz des Open Mic ist die Möglichkeit, hier auf eine Person zu stoßen, deren Stimme man so noch nicht gehört hat. Die einem als Rohdiamant erscheint. Eine Person, die irritiert oder überrascht.
Ganz herzlich willkommen zum letzten Tag des Open Mic. Das ist traditionell, für alle, die jetzt lesen, ist es schade, immer die am schlechtesten besuchte Zeitpunkt, weil ganz offensichtlich in Berlin 11.30 Uhr an einem Sonntag keine Zeit ist, wo man sich irgendwo hinbegibt, außer vielleicht ins Berghain.
Draußen fallen weiter zarte Schneeflocken. Auch wenn es zunächst wesentlich leerer ist als gestern, spätestens beim zweiten Leseblock ist der Saal gut gefüllt. Die jüngste Teilnehmerin ist an der Reihe, Anusha Zbikowski, geboren 2001 in Berlin. Sie wurde ausgewählt von Vorjurorin Anna Humbert, die sie nun auf der Bühne vorstellt. Anusha nimmt währenddessen Platz.
In Anusha Zbikowskis Text Derivation folgen wir Geronimo, der atem- und pausenlos durch Charlottenburg jagt. Ein Charlottenburg, in dem nichts schön und prunkvoll ist, sondern alles grau, regnerisch und verloren anmutet. Anusha Zbikowski erzählt mit einem unglaublichen Drive und sehr assoziativ. Sie reiht gekonnt und blitzschnell die Bilder aneinander und hat mit ihrem Text einen Joycean Stream of Consciousness vorgelegt. Verrätselt, fiebernd, atemlos und mitreißend. Und hier ist ihre Geschichte. Viel Spaß.
Ich war mir sicher, das hätte ein Mann geschrieben. Ich meinte noch zu meiner Kollegin Katja Seemann, die auch zweimal schon Jurorin war, da bin ich mir sicher, das ist eine männliche Stimme. Sie so, ja, kann man das raushören? Und ich glaube schon. Also, weit gefehlt.
Geronimo läuft durch Charlottenburg. Die Burg. Die Burg und ich ein Ritter. Charlotte. Charlotte, dich lieb ich und will dich befreien. Geronimo, Kapuze auf, Blick gesenkt, schielend um die Ecke lugen. An der Ecke die Dealer, ein bisschen Stoff. Geronimo hat selber, raucht nicht, trinkt nicht, unsterblich verliebt. In Charlotte, die flotte Socke, denkt er, wie er immer nur an sie denkt. In Charlottenburg ganz unmöglich, nicht an sie zu denken und nicht in sie verliebt zu sein. Hier steht doch ihr Schloss und die Straßen sind nach ihr benannt. Meine Prinzessin, denkt Geronimo, jeder zweite Schuppen trägt sie in ihrem Namen. Wie originell, Charlotte, wo bist du? In den Nachrichten haben sie von Bomben gesprochen. Alle 100 Jahre ein Krieg, wir bleiben uns treu, woher sonst nähmen wir Werte? Der Wetterbericht hat Regen angekündigt. Oh, Charlotte, werd bitte nicht nass. Charlotten, kein Zwiebelersatz. Schon mal einen Döner mit Charlotten gegessen? Charlotte isst keinen Döner, zu teuer. Letztens einer vor der Dönerbude verhungert, aber Charlotte hat Geld, schwimmt im Geld, fährt im Ferrari für 5 Euro ein Lächeln mit weißen Zähnen, ist nicht ihr Ferrari. 10 Euro ein Handschlag und 15 Umarmung. Zieh ein bisschen mit mir, meine Charlotte, nimm keine Drogen, bitte, ich rauch nicht, ich trink nicht. Ab 50 einmal blasen, ab 100 geht sie auf den Rücksitz, außer am Kudamm. Da gibt's mehr, also nimmt sie mehr schließlich. Charlotte hat nicht jede so weiße Zähne und so viel Weiß in der Nase.
Anusha liest atemlos. Sie kommt aus der Poetry-Slam-Szene und das hört man.
Bomben über Berlin, sagst du ja, wir haben doch nicht 45, haha, schalt die Glotze aus, sagt Vater, geh an die frische Luft, stattdessen bisschen Böhne durchlüften. Geronimo zog sich also die Jacke an, Treppe runter, Asphalt unter den Füßen, dit is Berlin, rufen die Zugezogenen, Asphalt unter den Füßen und Charlotte im Kopf, in den Händen, überall, in den Zehenspitzen, überall Charlotte und ihre weißen Zähne, du bist doch noch ein Kind, Charlotte, halt durch, ich komme, ich komme, ich komme.
Das nächste Aufregende verbirgt sich jetzt nun im Geheimen. Die Jurorinnen werden sich jetzt nun zurückziehen. Deswegen gibt es auch eine längere Pause. Bis dahin dürfen alle bangen und bibbern und draußen sein und drinnen sein und die Anthologie kaufen. Bis später.
Alle strömen nach draußen, schnappen frische Luft im Hof oder holen sich einen Kaffee im Foyer. Geschafft. Bleibt nur noch die Frage, wer nimmt den Preis mit nach Hause?
Ich hoffe, dass wir drei Preiswinner finden können, die wir alle gut finden. Ich möchte am liebsten nicht, dass ich einen Liebling habe, die anderen haben je ihren Liebling. Und dann finden die beide anderen, dass das aber scheiße.
Und dann ist es soweit. Ein Glöckchen klingelt alle in den Saal. Nadja Küchenmeister tritt ans Pult, sucht ihre Brille, faltet ihren Zettel auseinander.
Den ersten Preisträger verkünde jetzt ich. Wir kommen aus dem G und wir kehren zum G zurück. Der Mensch in Patrick Holzapfels Text Gurgelgeräusche ist ein System aus Kanälen und Abflüssen, die GG spült und GG reinigt werden, aber etwas blockiert, etwas bleibt stecken. Und so bleibt dem Protagonisten nichts anderes übrig, als gegen das Verschwinden anzugurgeln, denn solange es in der Gurgel gurgelt, ist Leben. Literatur ist Sprache. Und aus dem erstickenden Laut in Patrick Holzapfels Etüde in G erwächst ein Klang, dem wir durch Tunnel folgen, Tunnel, die unser Verderben sind. Wir folgen mit angehaltenem Atem und schlucken. Herzlichen Glückwunsch.
Patrick hat sich in den letzten Reihen versteckt und schreitet nun ganz überrascht auf die Bühne, nimmt Blumen und Urkunde entgegen. Die Jury hat sich entschieden, drei gleichwertige Preise zu verteilen. Also kein erster Platz für Patrick, aber 2500 Euro Preisgeld. Und sogar noch eine zweite Auszeichnung, der Taz-Publikumspreis, der von einem im Publikum unerkannten Trio vergeben wird. Dann tritt Jurorin Susanna Gase ans Mikro.
Die nächste Kandidatin ist Greta Maria Pichler.
Bitte einmal auf die Bühne kommen.
In Greta Maria Pichlers Breitgedichten steht, wie übrigens in vielen anderen Beiträgen, das Wasser im Mittelpunkt. Die Gedichte sind vom Sound her eine Ohrenweide. Oft erinnern sie beinahe an Lieder. Ein gelungenes Seherlebnis, ein Wagnis, ein Spracherlebnis. Ich gratuliere.
Ungläubig, aber froh tritt Greta ans Pult und liest einen Ausschnitt aus ihrem prämierten Gedichtzyklus Salzwasser.
Ich habe schnell den ersten Text eingepackt. Salzwasser. Null Beaufort, Windstille, Flaute. Problemkreis. Wenn sich zwei Schiffe im Wasser, wenn sich zwei Fische im Wasser, wenn sich zwei begegnen, die immer schon da waren, sich nähern, stören sie den Strom. Zusammenhänge verändern sich, Linien werden aus ihrem Parallelgefüge gezogen, Wasser umgibt die Körper, die Fische, die Schiffe. Im Anströmen, im Ansturm des Wassers Geschwindigkeit, Störung im Manövrierverhalten führt zum gegenseitigen Ansaugen zweier Schiffe. Merke, ein Loskommen ist nach einem zu dicht Herankommen nicht mehr möglich. Danke.
Die letzte Entscheidung verkündet Madame Nielsen. Sie lobt, zunächst ohne einen Namen zu verraten, das Gespür für Sprache, den existenziellen Willen, trotz aller Katastrophen, der Jetztzeit offen zu begegnen.
Ich werde nichts verraten, aber auch nicht verbergen, dass wir über
die Textsuite von Alexander Rudolphi und sehr warm, gelbglühend diskutiert haben. Jeder Autor, jede Autorin entsteht und springt sich durch die bereits existierende Textmasse heraus. Das haben wir bei alle die hier in Frage kommenden gelesen und gehört. Und für Rudolphi ist es Paul Celan. Und vor allem leider durch allem Celans Todesfuge. Und Celan ist nicht sakrosant, aber dass der Sprung hinaus ins Offene genau durch die Schornsteine, durch die unzählige Menschen als Rauch ins offene Nichts verschwunden sind, ist hier geschehen soll. Alexander, wo bist du? Bitte, du hast so viel Potenzial, aber lass jetzt Celan ruhen und springt hiermit sogar preisgekrönt anders wie hinaus ins Offene.
Alexander tritt ans Mikro. Er soll noch einen Auszug aus seinen Gedichten lesen, blättert in der Anthologie und findet ihn nicht gleich.
Ich entschuldige mich. ich weiß nicht, wo mein Text ist, 148.
Seite 143.
Danke. Wir stellen einen rätselhaften Satz an den Anfang unseres Scheiterns. Solange wir an etwas sitzen, wonach keiner jemals gefragt hat, und solange wir sitzen und scheitern, akzeptieren wir dieses Scheitern. Im Gegensatz zu all denjenigen, die überhaupt nicht versucht haben zu scheitern, aus der Angst davor zu scheitern. Die Oberflächen der Oberflächen und Fassaden tropfen so shiny, so glamorous, wofür sich eine Verachtung eingezeckt hat, schon im ersten rätselhaften Satz unseres Scheiterns. Und damit ende ich. Vielen Dank.
Die Preise des Open Mic gehen in diesem Jahr an drei AutorInnen, deren Texte nicht perfekt waren, die sich aber formal und inhaltlich etwas trauten. In allen drei Texten zeigt sich die Sprache fluide, beweglich, dehnbar. Auffällig auch, alle drei AutorInnen haben einen engen Bezug zu Österreich. Zwei wohnen dort, der dritte nah an der Grenze zum Alpenland. Sie umarmen sich am Bühnenrand und lächeln noch einmal für die Kamera. Nadja Küchenmeister verrät nach der Preisverleihung, was den Jurorinnen wichtig war.
Sprache ist unser Antrieb. Themen sind wichtig, Plot ist wichtig. Wichtig ist aber in der Literatur vor allem, wie wird Leben in Literatur verwandelt. Und diese Texte setzten alles auf die Sprache, haben auch einiges gewagt, sind auch hier und da ausgeglitten. Und wir wollten auch Texte auszeichnen, von denen wir wussten, nicht alles wird vielleicht jede von uns im letzten Detail überzeugen, aber sind diese Texte voller Sprache, die uns überzeugt und wir können sagen, ja.
Damit ist der 30. Open Mic nicht vorbei. Die Finalistinnen werden auf ihrem weiteren Weg in die schriftstellerische Karriere intensiv begleitet, erklärt Organisatorin Saskia Watzecher.
Wir haben ein großes Rahmenprogramm, Workshops für alle, die eingeladen sind. Die werden auch alle 5 Jahre hinterher noch eingeladen, sodass sie sich austauschen können, dass sie gemeinsam und in Workshops an ihren Texten arbeiten können im Vorfeld jeweils des Open Mics.
Bald geht's ins Brechtsche Buko nach Brandenburg. An einem hoffentlich frühlingshaften Aprilwochenende am See wird in entspannter Atmosphäre mit den LektorInnen der Vorjury an den Manuskripten gefeilt. Vielleicht können die Finalistinnen ja ihre Geschichte zu einem Roman ausbauen oder ihre Gedichte zu einem Zyklus erweitern.
Sie sollen genau den Text schreiben, die der Welt unbedingt jetzt braucht. Nicht, dass sie sollen sich nicht ausdrücken oder sowas, aber sie sollen die Welt oder das Dasein aufs Neue darstellen und rücksichtslos und nicht versuchen, irgendwelche von draußen definierte oder erahnten Kriterien. Sie sollen nicht tüchtig sein. Sie sollen einfach verdammt umwerfend gut sein. Und das kann man natürlich nicht wollen, aber wenn man spürt, dass das hier, das, wow, dieser Text, muss ich schreiben, ich will nicht oder ich kann nicht anders. Also das ist das, worum es geht.
Aber so ein Wettbewerb bedeutet nicht ein Freifahrtsschein in den Literaturbetrieb.
Es kann passieren, dass eine Autorin einen herausragenden Text schreibt und es wird der beste Text geblieben sein, den diese Autorin je geschrieben hat. Es kann sein, dass ein Autor nicht ausgezeichnet wird, obwohl der Text gut war, und den Mut verliert. Ich weiß von Autoren, jungen Autorinnen und Autoren, die den Wettbewerb gewonnen haben und sie haben es einfach nicht geschafft, diesen ersten Schritt zu einem zweiten Schritt auszubauen, zu einem dritten Schritt und irgendwann die Autorin oder der Autor zu werden, von dem sie gehofft hatten, dass sie das werden könnten.
Preise machen noch keine Bücher. Okay. Trotzdem ist der Open Mic eine wichtige Ermutigung für junge AutorInnen. Auch in diesem Jahr haben viele spannenden neuen literarischen Stimmen gelauscht, von denen man gerne mehr hören möchte. Im Heimathafen Neukölln gehen die Lichter aus. Die dünne Schneedecke beginnt zu schmelzen. Was wohl darunter zum Vorschein kommt?
Der Traum vom literarischen Ruhm. Schriftstellernachwuchs auf dem Berliner Open Mic von Corinne Orlowski. Es sprach die Autorin. Ton Sonja Maronde. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022.